Eigentlich wollten sie im Mercato di Mezzo nur kurz etwas essen. Jetzt ist es dunkel, die Gassen sind voll und der Rückweg kann warten. So beginnen italienische Spätsommerabende. Unangekündigt, spontan, ohne Ziel. Mit einem Mailänder, Aperitivo oder einem kleinen Umweg in Venedig. Einmal einsteigen und sitzen bleiben. Die SBB chauffiert sie täglich direkt nach Bologna, Mailand und Venedig. Jetzt online buchen auf sbb.ch.
Heute bei «Apropos» die schnelle Schwester.
Das ist gut gewesen von Ditashi Kambunji. Schnell bei der ersten Hürde. Sie ist absolut bei den Leuten. Stark ist auch da. Und Kambunji ist vorne.
Während Jahren ist Ditashi Kambunji im Schatten von ihrer grossen Schwester gestanden. Der Mushinga Kambunji. Heute ist die kleine Schwester von der Mushinga selber ein Star. Im letzten Herbst ist sie sensationell Weltmeisterin über 100 Meter Hürde geworden.
Und Kambunji ist vorne. Zurzeit ist Kambunji vorne. Noch zwei und eine. Kambunji! Ja!
In ihrer Karriere und ganz konkret bei ihren Rennen macht Ditashi Kambunji viele Sachen recht ähnlich wie ihre grosse Schwester. Und gewisse auch völlig anders.
Mushinga geht blöd gesagt fast in Krieg in einem Wettkampf und ist mega so auf Kampfmodus. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das... Ich bin halt sehr viel abgeschaut.
Ja.
Und ich habe, bin eigentlich fast ein bisschen so an einen Wettkampf hergegangen und habe dann gemerkt, hey, das funktioniert gar nicht.
So hat sie zum Beispiel müssen lernen, dass Adrenalin und aufgeputscht sein vor einem Rennen so gar nicht ihres ist. Sie hat ihren eigenen Weg gefunden und das sehr erfolgreich.
Es ist gut. Ich weiß nicht, wie ich einfach schnell gesäckelt und dann habe ich eine Medaille.
Christoph Gertsch, Reporter vom Magazin, kennt die Familie Kambunji bestens. Er hat schon über die grosse Schwester geschrieben und jetzt das erste Mal auch über die Tashi Kambunji. Heute ist er bei uns, um sie uns vorzustellen. Rechtzeitig zur Weltklasse Zürich im Leichtathletik-Meeting, wo Ditashi diese Woche einen grossen Auftritt wird haben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger der Basel- und Bern-Zeitung im Bund und den anderen der Mediatiteln. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Christoph.
Hoi Philipp.
Christoph. Wir fangen die Geschichte am September oben vor einem Jahr in Tokio an. Wir fangen sie mit deinen Worten aus dem Text über Ditashi Kambunji an.
Und dann stand sie da. Links und rechts von ihr die Besten der Welt. Sie aber blendete all das aus. Die Gegnerinnen, die Zuschauerinnen und Zuschauer, das ganze Gewicht des Moments. Sie schloss die Augen, atmete 4 Sekunden ein, hielt den Atem 2 Sekunden, atmete 6 Sekunden aus und wiederholte im Kopf 3 Wörter, die nur sie kannte.
Und dann? Was passiert denn?
Ja, das ist gut gewesen von Ditashi Kambunji. Schnell bei der ersten Hürde. Sie ist absolut bei den Leuten.
Dann passiert so ein bisschen das, was der Sport im besten Fall ausmacht. Sie läuft oder rennt und merkt es selber gar nicht wirklich. So hat sie mir später erzählt. Sie hat in diesem Rennen eigentlich fast nichts mitbekommen. Erst so auf den letzten 10 Metern hat sie angefangen zu dämmern, dass sie eventuell vorne liegt. Und dann, wenn sie über die Ziellinie laufen, passiert etwas oder ist dort etwas passiert, was es fast nur im Sprint gibt, oder eigentlich nur im Sprint, würde ich sagen. 8 Frauen sind im Ziel und kaum eine weiss die Reihenfolge. Es kann sein, dass ein paar Plätze schon aufleuchten auf der Anzeigetafel, aber oft sind sie so nah beieinander, dass die Zeitnehmer noch einen Moment brauchen, bis sie die Ränge und vor allem die Zeit wirklich zuordnen können. Und die Ditashi Kambunji steht dort, wie alle anderen, und sie ahnt, dass es gut war, aber weiss es halt nicht. Und dann leuchtet dann plötzlich der Platz neben ihrem Namen auf, Platz 1, 12,24 Sekunden. Und dann bricht sie zusammen und hat die Hände vor das Gesicht und Tränen laufen über das Gesicht.
Ditashi Kambunji, Schweizer Rekord, sie ist Weltmeisterin, sie ist Weltmeisterin. Das gab es noch nie.
noch so ein bisschen die Pointe ist, wir kommen dann später noch drauf, sie ist so, ich würde sagen, die ruhigste Läuferin im Feld, und in dem Moment reagiert sie aber wirklich am emotionalsten.
Es ist eine eigentliche Explosion, auch wegen ihrem Interview nachher.
Es ist Gold. Ich weiß nicht, wie einfach schnell gesäckelt und dann habe ich eine Goldmedaille.
Genau, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn man es hört, wenn man es sieht. Man kann gar nicht anders, als selber loszulachen. Ich denke mir, egal wo man sitzt, wenn man das Video anschaut, und ich habe es sehr oft angeschaut, ich weiß von vielen, die es sehr oft angeschaut haben, es geht einem ein Lächeln ins Gesicht.
Es ist so eine Anita Weimar-Moment.
Im Halbfinale gibt es einfach nichts, da gibt es einfach gering ab und voll säckeln.
Ja, voll, es ist so ein gering Ankommen und voll säckeln Moment. Und jetzt könnte man das so ein als herziges Understatement abtun, so eine Bernerinnenbescheidenheit à la Weyermann, der Satz, ich weiss nicht, ich bin einfach schnell gesäckelt. Mir dünkt, das wäre falsch. Der Satz von Didashi Kambunchi ist so ein bisschen das Destillat von ihrer ganzen Arbeit, wo ich das so ein bisschen auf einen Satz reduziert habe, das Grösste, was sie je macht, ihr am besten klingt, wenn sie es so klein wie möglich macht.
Hm. Würdest du sagen, dass der Moment in Tokio der war, wo sie endgültig aus dem Schatten von ihrer grossen Schwester getreten ist?
Auch ein ja und nein. Also sportlich zweifellos. Weltmeisterin, das ist der Gipfel, den du erreichen kannst. Aber das Schöne an dieser Familie ist, würde ich sagen, dass es den Schatten, so wie man sich das vielleicht vorstellt, eigentlich gar nicht gibt. Also die Tasche ist nie so in einem Groll gross geworden oder nie in einem Konkurrenzkampf mit ihrer Schwester oder gegen ihre Schwester. Ich würde sogar sagen, es ist das pure Gegenteil. Die Mushinga war so das Vorbild gewesen, oder immer noch das Vorbild, das ihr überhaupt erst gezeigt hat, dass es möglich ist, so gut zu werden. So gesehen könnte man sagen, der Schatten ist vielleicht eher ein Windschatten gewesen sogar. Und es gibt ein hübsches Detail in dieser Geschichte von diesen zwei Schwestern. Es ist das erste Schwesterpaar, die Tasche und Mushinga Kambunchi, die unabhängig voneinander Schweizer Sportlerinnen vom Jahr geworden. Mushinga zweimal und die Tasche jetzt letztes Jahr zum ersten Mal.
Du kennst beide schon lange. Jetzt für all die, die nicht so leicht athletikaffin sind, wer ist die Grossschwester? Wer ist Mushinga Kambunchi?
Jawohl! Jawohl! 6,96! Sie ist Hallenweltmeisterin! Mushinga Kambunchi ist Hallenweltmeisterin! Ja, Kambunchi ist immer da vorne! Sie schafft es! Ja. Sie ist Europameisterin! Sie hat es gepackt! Dieses Mal hat sie durchgezogen!
Die Mushinga Kambunchi ist die, die den Weg überhaupt erst vorgespurt hat. Sie ist zweifache Weltmeisterin in Hallen über 60 Meter, sie ist fünffache Olympiafinalistin, sie ist Europameisterin, noch zweifache. Und vor allem, das bringt es so ein bisschen auf den Punkt, finde ich, sie ist die erste Schweizer Sprinterin, die es mit den Amerikanerinnen und mit den Jamaikanerinnen aufnehmen konnte, in diesem 60, 100, 200 Meter Sprint, wo eine klare Domäne ist von den Amerikanerinnen und Jamaikanerinnen. Und man kann wirklich sagen, das hat es vor ihr schlicht nicht gegeben. Es hat wirklich kaum Europäerinnen, aber sicher keine Schweizerinnen. Also sie hat sich das so wirklich im Alleingang erarbeitet, gegen Widerstände aus dem eigenen Verband, wo es immer geheissen hat, was will die im Sprint, dort gehören wir Schweizerinnen wirklich überhaupt nicht her. Sie ist dann früh auf Deutschland gegangen, weil es dort Sachen gegeben hat, die es hier eben nicht gegeben hat. Also Sprinttrainer-Erfahrung und so ein bisschen den Glauben als Unmögliche. Und, ob es anders wieder sie läuft bis heute, sie ist inzwischen Mutter geworden vor etwas mehr als einem halben Jahr. Und sie will 2028 in Los Angeles zum fünften Mal an den Olympischen Spielen teilnehmen.
Ab wann war absehbar, dass ihre kleine Schwester genauso gut wie sie werden könnte?
Dass sie gut werden könnte, war sicher erstaunlich früh absehbar. Schon als sie 14 ist, hat der Trainer von ihnen beiden gesagt, dass sie das grösste Talent ist von den vier Schwestern. Es sind vier Schwestern, wir kommen dann vielleicht auf die zwei anderen auch noch kurz. Wichtig denke ich mir, dass die Tasche selber das nie überhört hat, so eine Aussage. Wenn sie es überhaupt erfahren hätte, sie hat gewusst, dass sie Talent hat, aber mit 14 hat sie sicher nicht gedacht, dass sie mit 23 Weltmeisterin werden
würde. Du hast im Text den Younger-Sibling-Effekt beschrieben. Was besagt
der? Das ist ein relativ gut belegtes Phänomen aus der Sportpsychologie. Jüngere Geschwister, sagt der Effekt, werden überdurchschnittlich häufiger erfolgreiche SportlerInnen. In einer Studie, zum Beispiel über Baseball-Brüderpaar, hat man herausgefunden, dass die Jüngeren im Spiel viel häufiger das Risiko suchen und mit dem auch mehr Erfolg haben. Und eine andere Studie, die so Elite-Athleten über ganz viele Sportarten verglichen hat, hat können sagen, dass Weltklasse-AthletInnen einfach sehr viel häufiger ältere Geschwister haben, die nicht unbedingt gut sind oder müssen gut sein, aber sie haben einfach ältere Geschwister. Man hat das probiert zu klären. Eine Erklärung ist sicher, dass die Jüngeren in eine Welt hineinwachsen, wo es schon Stärkere gibt, also grössere Stärkere, und sie müssen sich durchbeissen. Sie entwickeln früher so einen Willen, die Eltern zu schlagen. Und man kann vielleicht auch sagen, sie sind auch so eine Art Abkürzung. Also das, was sich die Eltern halt mühsam haben müssen erarbeiten, können sie einfach abschauen. Es gibt ganz konkrete Beispiele, da kommen sicher allen. Wir sind Serena vor Venus Williams zum Beispiel, der Murray von seinem Bruder, der Tennisspieler Andy Murray, dann gibt es die Ingebrigtsen-Brüder, die Norweger, eure Leichtathletik, und eben es gibt die Tashi und die Mushinga.
Ich habe wie halt auch sehr schnell mega viele Sachen übernehmen. Ich musste nicht müssen, so viel müssen probieren. Ich habe wie sehr viele Sachen wie auch schon gewusst, okay, das funktioniert jetzt weniger gut und das funktioniert wie gut. Und ich habe extrem viele Sachen so durch das können übernehmen und wie so eine Abkürzung nehmen für gewisse Sachen.
Es ist so ein bisschen, Mushinga hat sich den Glauben, dass man als Schweizerin in der Leichtathletik im Sprint zur Weltspitze gehören kann. Sie hat den zuerst irgendwie wie müssen erfinden. Also sie hat den wie kreiert. Und die Tasche ist in diesem Glauben irgendwie gross geworden. Für Mushinga war es wie so ein bisschen so ein täglicher Akt vom Willen gewesen, habe ich es im Text genannt. Und für die Tasche war es eher Realität gewesen.
Das ist der sportliche Aspekt von ihrem Aufwachsen. Wie ist sonst ihr Grosswerden?
Sie ist die absolut jüngste dieser Familie, 12 Jahre jünger als die älteste von diesen 4 Schwestern. Ihre Mutter, Ruth, hat mir gesagt, sie habe fast eine Überdosis an Liebe bekommen am Anfang. Also die Schwestern haben sie so ein bisschen behandelt wie ein lebendiges Baby. Eine Zeit lang war das fast ein bisschen zu viel gewesen. Sie haben als Kind, so bis 5-6-jährig, so ein bisschen gemeint, die Welt dreht sich um sie. Sie hat sich dann aber normalisiert, sagt Ruth Kambunschi. Du hast es schon gesehen, ich kenne die Familie schon länger. Und etwas vom Prägenden der Familie ist so ein bisschen, dass der Sport, obwohl viele oder alle Schwestern Sport gemacht haben, mehrere Schwestern sehr erfolgreich bis heute, dass der Sport irgendwie nie der Maßstab ist in der Familie. Also man ist am Abend zusammengehockt, hat Tee getrunken, hat Tiramisu gegessen aus so Brockenhausschalen, haben sie mir mal erzählt. Aber irgendwie so über Zeiten oder über Wettkämpfe oder wie das Training gelaufen ist, hat man gar nicht so geredet. Und die Tasche hat man gesehen, zum Beispiel, dass der Erfolg, ihren Erfolg oder auch der von Mushinga, nichts an ihrer Stellung ihrer Familie verändert hat, nie. Und ich glaube, das ist mit der Grund, warum sie sich bis heute einfach wirklich aufrichtig füreinander freuen können. Also wenn irgendwie eine gewinnt, gewinnen alle. Es gibt ein Beispiel, die New York-Geschichte, die sie mir erzählt haben, die mir mehrere Schwestern erzählt haben und auch die Mutter. Die Mushinga Kambunschi ist mit 22 Schweizer Rekord gelaufen und hat gewusst, dass sie für das eine Sponsorenprämie bekommt und hat ihren Schwestern vorher versprochen gehabt, wenn sie den Rekord läuft und die Prämie bekommt, dann machen sie etwas zusammen. Und sie hat das Versprechen wirklich eingehalten und hat alle 4 Schwestern auf New York eingeladen, hat den Flug gezahlt, hat das Hotel gezahlt, sie hat noch ein bisschen Sackgeld gegeben und die Tasche war dann erst 12 gewesen. Und ist abends nach dem 2 am Times Square gestanden mit ihren 3 grösseren Schwestern. Und die Eltern, das finde ich halt auch vielsagend und cool, die haben es erlaubt gehabt. Ruth Kambunschi hat der ältesten Schwester wie so eine Zettel mitgegeben, eine handschriftliche Zettel, wo sie quasi die elterliche Gewalt auf sie übertragen haben.
Du sagst, es sind 4 Schwestern. Was machen denn die anderen 2, die wir bis jetzt nicht darüber gesprochen haben? Sind die auch so sportaffin?
Die kommen im öffentlichen Bild fast nicht vor, sind aber eigentlich sehr zentral. Die älteste, das ist Kaluanda. Die Mutter beschreibt sie so ein bisschen als vage, so ein bisschen als ausgleichende, die als Wohl von allen denkt. Die Mushinga hat mir mal gesagt, sie wünscht sich, dass jede Familie ein ältestes Kind wie Kaluanda hat. Kaluanda war die erste, die in den Leichtathletikverein gegangen ist, in ST Bern, in Stadtturnverein Bern. Alle sind ihr nachgegangen. Also sie war tatsächlich eigentlich die Türen aufgemacht hat. Und dann gibt es noch die Muswama, die drittälteste. Die hat die familiäre Explosivität nicht auf die Tartanbahn gedreht, sondern in den Eiskanal. Sie hat sich als Anschieberin im Zweierbob für die Olympischen Winterspiele qualifiziert. Also wir haben 4 Schwestern und 3 davon haben schon an Olympischen Spielen teilgenommen.
Welche Rolle hat die Eltern gespielt? Sind die so Sportprodukte?
Nein, das sind sie nicht, aber sie ergänzen sich perfekt, würde ich sagen, indem sie so verschieden sind. Der Vater, der Safuka, er ist aus dem Kongo in die Schweiz gekommen, zum Studieren. Mir denke, er ist so ein der Träumer, der Ermutiger. Er hat den Töchtern früh gesagt, eines Tages werdet ihr alle können schlagen. Ich finde wichtig hier, es hat nicht etwas Grobes, sondern eher so etwas Schwebendes. Also er ist wirklich so, er hat einfach wie die Türen aufgetan, er hat ihnen so gezeigt, was möglich ist. Und Trud, die Mutter, die ist auf dem Bauernhof, auf dem Land aufgewachsen. Eine Bernerin, sie ist so ein bisschen das Gegenpol, denke ich. Sie ist der Fels, der Boden. Sie gibt irgendwie Halt. Sie hat auch immer gearbeitet. Sie ist mit 49, hat sie sich noch zur Zugbegleiterin umschulen lassen. Ist heute 64 und schafft immer noch 80%, weil sie sich ihr Reisegeld, ihr Feriengeld eigentlich selber verdienen will. Obwohl ihre Töchter sagen, dass sie das eigentlich könnten zahlen. Also der Vater hat so ein bisschen den Glauben als Grossen geschenkt und die Mutter irgendwie bodenhaftig. Und mir denkt, in dem Ganzen das Wichtigste ist irgendwie, es hat eigentlich wirklich nie Druck gegeben in dieser Familie. Die Ruth sagt bis heute, ihr seid das Menschliche wichtiger als das Sportliche. Ich glaube, das sagen noch viele Eltern. Bei ihr habe ich das Gefühl, es stimmt wirklich. Sie sagt, da sei sie noch viel stolzer drauf.
Wir hören es gleich wieder nach der Werbung.
Eigentlich wollten sie im Mercato di Mezzo nur kurz etwas essen. Jetzt ist es dunkel, die Gassen sind voll und der Rückweg kann warten. So beginnen italienische Spätsommerabende. Unangekündigt, spontan, ohne Ziel. Mit einem Mailänder, Aperitivo oder einem kleinen Umweg in Venedig. Einmal einsteigen und sitzen bleiben. Die SBB chauffiert sie täglich direkt nach Bologna, Mailand und Venedig. Jetzt online buchen auf sbb.ch.
Das ist so ein bisschen ein Teil zur Familie. Ich würde jetzt gerne einen kurzen Leichtathletik-Nerd-Teil einschieben. Muschinga macht Sprint, die Tasche Hürdenlauf. Lässt sich das vergleichen?
Ja, eigentlich nicht. Es ist die gleiche Distanz, 100 Meter jetzt in diesem Fall. Aber es hat schon sehr viele Unterschiede. Es ist nicht ganz einfach, das zu beschreiben. Ihr Trainer, der Florian Kliwa, der beide trainiert, ist auch noch der Mann von Muschinga Kambunji, hat aber recht ein passendes Bild gefunden. Mal hat man gesagt, die Muschinga, sie sei so ein bisschen der Dragster, der einfach möglichst schnell muss geradeaus fahren. Und die Tasche sei auch ein Dragster, aber er muss eher Slalom fahren. Das ist auch fast ein bisschen philosophisch. Mal schauen, ob man es dann versteht. Oder Florian Kliwa hat gesagt, beim reinen Sprint, also beim Flachsprint, bei dem, was die Muschinga macht, hat man irgendwie die Freiheit, sich zu fallen. Man kommt so in ein Gefühl von Schwerelosigkeit rein. Und bei den Hürden hat man das einerseits auch, aber du darfst dich eben nicht ganz fallen, weil es kommt halt immer die nächste Hürde.
Das heisst, es ist komplizierter, kontrollierter?
Ja, du hast wie so ein mathematisches Korsett auf der Strecke. Also du hast 8 Schritte bis zur ersten Hürde, das ist immer gleich. Dann zwischen jeder Hürde, es sind 10 Hürden, exakt 3 Schritte auf 8,50 Meter. Das heisst, es duldet wirklich einen Fehler. Also es darf kein Schritt 20 cm zu lang sein oder du musst halt den nächsten etwas kürzer machen, sonst brechst du eben die Hürde. Und dann kommt so ein bisschen das Kontraintuitive rein, was im Flachsprint sicher nicht so ist hier, aber eben schon. Je mehr Kraft du investierst, desto gefährlicher wird es. Eigentlich, wer zu aufgeladen läuft, kommt zu nahe an die Hürde her, dann stimmt der Absprungpunkt nicht mehr oder der Rhythmus bricht irgendwie. Und genau das war das Problem von Titashi. Sehr lange, wir kommen dann, glaube ich, noch drauf. Was ich besonders finde, was ich besonders schön finde am Hürdenlauf, dass er eigentlich fast etwas Musikalisches hat. Also du hörst, wenn du an der Bahn stehst, ich glaube, mehr als über die Fernsehübertragung, aber wenn du an der Bahn stehst, du hörst wirklich, wie jemand perfekt über die Hürde läuft. Du hörst das Klack, Klack, Klack von den Schuhen und dann das lautlose Gleiten über die Hürde und dann wieder Klack, Klack, Klack. Und man hört aber auch, wie das bricht.
Das sind die Unterschiede, wo sich beide Disziplinen treffen, habe ich in deinem Text gelernt, ist bei der Art der Belastung. Und die ist ganz anders, als man zuerst annimmt.
Ja, voll. Ist auch für mich das Überraschendste gewesen. Auch wieder eine Erklärung von Florian Kliwa, vom Trainer. Was beim Sprint wirklich ermüdet, ist nicht die Muskulatur, die schon auch, aber was wirklich ermüdet, ist das Nervensystem. Oder? Das ist das, was quasi Grenzen aufsetzt. Er, der Florian Kliwa, vergleicht so ein bisschen mit einem Burnout. Nach einer richtig stressigen Zeit im Job sind es auch nicht die Muskeln, die am Ende sind, sondern ist eben das Nervensystem. Und er sagt, beim Sprint sei es ähnlich. Muskeln und Lungen sind der Motor und das Nervensystem sei so ein bisschen das Gaspedal von dem Dragster, für in diesem Bild zu bleiben. Es gibt im Training, in der Vorbereitung auf einen Wettkampf, nicht jetzt Anfangs der Saison schon, aber je näher ein Wettkampf rückt, schafft die Tasche mit einer Maschine, das ist die 1080-Maschine, heisst die. Die tut sie ziehen und die hilft ihr, über ihre eigene Höchstgeschwindigkeit rauszukommen. Also die tut sie schneller machen, als sie könnte laufen, ohne die Maschine. Und die Tasche sagt, wenn sie das gemacht hat, wenn sie eben 1, 2, 3 Mal über ihre Höchstgeschwindigkeit rausgerannt ist, liegt sie dann quasi 2 Tage im Bett. Sie sind so im Arsch, sagt sie. Nicht wegen ihren Beinen, sondern wegen ihrem Nervensystem. Ich kann vielleicht das noch erzählen. Ich habe vor etwa 10 Jahren zuerst mal über die Mushinga Kambunji geschrieben und bin dort zuerst mal richtig in einem Leichtathletiktraining dabei gewesen. Ich bin selber Schwimmer. Ich kenne das irgendwie stundenlang zu trainieren und dann aussteigen und am Nachmittag wieder zu trainieren. Und die Leichtathletik ist ganz anders. Und man kann sich das fast nicht vorstellen, wenn man das selber nicht macht. Also Sprint, meine ich. Ich bin dort in diesem Training und habe die Sprinterinnen vor allem gesehen, rumliegen am Boden eigentlich. Und auf den ersten Blick sieht das wahnsinnig chill aus fast. Tatsache ist aber halt, dass die Belastung auf den Körper so enorm ist von diesen Schlägen und da länger 100, 150 Meter ein paar Wiederholungen und dann kann der Körper eben einfach nicht mehr. Und das liegt nicht nur an der Muskulatur, sondern eben am Nervensystem.
Wie trainiert man denn das Nervensystem?
Eigentlich nur im Wettkampf, also nur unter realen Bedingungen oder wenn man die realen Bedingungen im Training simuliert. Also du musst wirklich eben die Höchstgeschwindigkeit erreichen. Das ist vielleicht auch noch ein Unterschied zu anderen Sportarten.
Was man in deinem Text auch lernt, ist, dass die Tasche und Mushinga ganz viel gleich machen. In ihrer ganzen Vorbereitung, im Training, aber auch gewisse Sachen total anders. Wir hören nochmal in den Text rein.
In die Tasche Kambunjis Handtasche steckt ein Notizbuch. Es ist kein ledergebundenes Journal. Kein hübsches Moleskin mit Lesebändchen. Es ist einfach ein kleines Heft, in das sie alles schreibt, was ihr durch den Kopf geht. Eine Einkaufsliste, eine Skizze von einem Kleid, das sie nähen möchte, ein Film, den sie unbedingt schauen will. Und dann auf der nächsten Seite, ohne Ausrufezeichen, ich werde Weltmeisterin.
Wann merkt die jüngere Schwester, dass sie sich anders auf Rennen vorbereiten muss?
Ganz konkret nach 2 Stürzen, 2021 und 2022 war das. Da ist sie 2 Mal in einem grossen Final gestanden, 2 Mal mit Medaillenchancen oder mit grossen Medaillenchancen und ist beide Mal gestürzt.
Der Start sehr gut von Ditashi Kambunji und dann stolpert sie und vorne weg die Entscheidung, Sirena Samba Mayela.
Wenn sie heute zurückschaut, beschreibt sie ihr Ich von damals so ein bisschen als Kamikaze-Läuferin. Sie ist wirklich total unkontrolliert aggressiv aus dem Block rausgekommen, so maximal aufgeladen, so wie man sich Sprinterinnen und Sprinter oft auch vorstellt und wie es auch oft auch ist. So ein bisschen das Gefühl in sich, in eine Schlacht zu ziehen. So hat sie es bei Mushinga halt gesehen. Mushinga ist so eine, sie ist eine, die sich aufpumpt, wie viele andere Sprinterinnen. Und die Tasche hat aber müssen merken, dass das für sie nicht funktioniert. Dass die Energie, die Mushinga dort findet, in diesem Aufpumpen, dass das bei ihr nicht zu Stärke sich verwandelt, sondern wie zu einer Ablenkung wird. Und nachdem hat sie so eine doppelte Verwandlung angestrebt. Einerseits hat sie sich technisch stark verbessert, eben der Hürdensprint, der technisch sehr anspruchsvoll ist. Dort hat sie sich so eine Hürdensprint-Trainerin an die Seite geholt. Und dann aber eben mental vor allem. Das ist das, was von uns jetzt so wirklich sichtbar ist. Sie hat alles über Bord geworfen, was sie zuerst gemeint hat, dass sie das brauche, weil sie es bei Mushinga gesehen hat. Also sie hüpft heute nur um, sie hört keine laute Musik mehr vor dem Start.
Mushinga geht blöd gesagt fast in Krieg in einem Wettkampf und ist mega so auf Kampfmodus. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das... Ich bin halt sehr viel abgeschaut.
Ja.
Und ich habe wie, bin eigentlich fast ein bisschen so an einen Wettkampf hergegangen, mhm, und habe dann gemerkt, hey, das funktioniert gar nicht.
Sie geht in die ganz andere Richtung, so in die Ruhe rein. Sie sitzt vor dem Start am Boden oder steht ruhig. Sie hat die Augen zu. Man kann das beobachten im Fernsehen am Start, wenn man ihr zuschaut. Sie steht ganz ruhig da, während die anderen links und rechts von ihr sich umhampeln und eben auf die Muskeln klopfen und so aktivieren, steht sie ganz ruhig da.
Woher kommt Ihr Hang zur Struktur und zur Liste?
Das ist ein bisschen das Schöne an diesem scheinbaren Widerspruch, würde ich sagen. Also sie hat für einen Wettkampftag einen total minutiösen Plan, den sie rückwärts rechnet, vom Startschuss bis zum, wenn sie den Wecker stellt am Morgen. Und das klingt so ein bisschen nach Kontrollzwang, aber für sie ist es wirklich das Gegenteil. Sie sagt so, wenn sie alles bis ins Letzte plant, gibt ihr das am wichtigen Tag die Freiheit, über nichts müssen nachzudenken, ausser über das Rennen. Und dieser Plan schafft noch eine andere Freiheit, sagt sie mir. Sie machen den Plan nicht unbedingt, damit er aufgeht. sondern für bereit sein, wenn er nicht aufgeht. Weil im Spitzensport, das weiss man, sie weiss es ganz besonders, geht immer irgendetwas schief. Und zu wissen, dass man einen Plan hat, einen Plan A, nimmt er so ein bisschen den Druck weg.
Und die zwei Sachen, in die Ruhe gehen, Listen machen, Struktur geben, sich selber, die haben gelangt, um total durchzustarten.
Ja, also zusammen mit Talent plus Familie plus Training plus eben den mentalen Weg, genau. Sie selber würde wahrscheinlich sagen, dass es am Ende um ganz etwas Einfaches geht. Es gibt viele Sportlerinnen und Sportler, die Sport machen fürs Training, die das Training sehr gerne haben. Sie hat das Training auch gerne, aber sie sagt sehr, sehr fest, sie macht es vor allem für den Wettkampf. Und zwar gar nicht nur der Wettkampf gegen die anderen, sondern einfach der Moment, wo es um schnelle Rennen geht. Sie sagt, sie sind irgendwie, wenn sie heute in einem WM-Finale am Start steht, sie fühlt sich immer noch als das Mädchen, das einfach gerne schnell rennt. Sie sagt, ich renne gerne und ich bin gerne schneller als die anderen. Relativ simpel.
Schlussendlich kommt es immer nur so ein bisschen auf die 100 Meter drauf an. Mhm. Das finde ich mega spannend. Und ich habe sehr, sehr gerne Wettkämpfe. Und darum freue ich mich auch immer mega auf Wettkämpfe. Ich glaube, wegen dem kann ich es auch mit einer gewissen Leichtigkeit machen, den Sport. Weil es wie schlussendlich immer noch einfach ein Mädchen ist, das gerne säckelt und gerne Leichtathletik macht und es wie cool findet, schneller zu sein als andere.
Was ist bei ihr noch möglich? Der Weltrekord ist nicht so weit weg, oder?
Der liegt bei 12,12 Sekunden. Toby Amazon in the middle. And Danielle Williams for Jamaica running well. Amazon from Harrison. That is a massive world record. Die Tasche ist letztes Jahr an der WM bei 12,24 gelaufen. Das sind 1/12. Sie selber sagt, das ist nicht viel, aber auch eine Ewigkeit. Ihr Trainer, der sagt mir, er arbeite jetzt nicht bewusst auf irgendeine bestimmte Zeit her, sondern probiert einfach alles zu machen, dass eine schnelle Zeit möglich ist. Für einen Weltrekord müsste wirklich alles zusammenkommen, das richtige Rennen, die richtigen Bedingungen, der richtige Moment. Und wir können das nicht erzwingen. Wir können nur bereit sein.
Mushinga ist 10 Jahre älter, läuft immer noch. Was ist bei ihr noch möglich, bei der grossen Schwester?
Ich würde heute sagen, es ist alles möglich. Sie ist Mutter seit einem halben Jahr und bricht leider das weiter in Grenzen. Und mit dem Ziel 2028 Olympische Spiele, 5. Teilnahme als Mutter, macht sie schon wieder etwas, was noch keine Schweizerin vor ihr da hat.
Gibt es eigentlich Neid in dieser Familie?
Das klingt so platt, wenn man das sagt. Ich würde wirklich hier sagen, das ist etwas erstaunlich, aber nein, es gibt keine Neid in dieser Familie. Und das liegt einerseits an dieser Familie selber, am Menschlichen von dieser Familie. Aber es liegt sicher auch, oder ich würde sagen, ein Teil davon ist natürlich, dass sie, kann jetzt sagen, hey, sie im Nachhinein clever gemacht, das ist wahrscheinlich eigentlich passiert, dass sie beide in verschiedenen Disziplinen laufen. Ich würde jetzt sagen, wenn es irgendeiner Familie gelingt, in der gleichen Disziplin zu laufen und nicht neidisch aufeinander zu sein, dann wären es die. Aber sie müssen das ja nicht auf Probe stellen, weil die Mushinga eben 100 Meter flach läuft und die Tasche 100 Meter Hürde.
Ich habe das Gefühl, wenn es wie ein Geschwisterteam-Pärchen könnte, ohne Probleme arbeiten und ohne irgendwie einen Puff zu haben, arbeiten, dann habe ich sehr fest das Gefühl, es wären wir. Und doch bin ich jetzt im Nachhinein mega froh, weil es ist wie, wir werden nie in einer Situation sein, wo mein Sieg oder ihr Sieg einer anderen Person etwas wegnimmt.
Vor 12 Jahren war Mushinga die Lokomotive, die ihre kleine Schwester mitzog. Auf den Times Square, in die Welt. Und die ihr den Glauben schenkte, dass eine Frau aus Bern zur Weltspitze gehören kann. Heute ist die Tashi selbst eine Lokomotive. Irgendwo in der Schweiz sitzt vielleicht gerade ein Mädchen vor dem Fernseher und schaut ihr dabei zu, so wie die Tashi Kambunji einst ihrer Schwester zuschaute.
Du hast schon ganz viele Sportlerinnen und Sportler porträtiert, Christoph, Bekannte, nicht so Bekannte. Wenn du jetzt ein Detail müsstest von der Tashi rauspicken, was wär's? Was fasziniert dich besonders an ihr?
ehrlich gesagt wirklich die Sekunden vor dem Start. Das können sich alle mal darauf achten, wenn sie die Tasche Kambunji im Fernsehen sehen laufen. Es sind die Sekunden vor dem Start, nicht das Rennen selber. Es ist der Moment, eben, wie ich es vorhin beschrieben habe, wo sich die anderen aufpumpen, umtigern, sich mit der flachen Hang so auf die Oberschenkel holen und sie einfach da steht, die Augen zumacht und schnauft. 4 Sekunden einschnaufen, 2-mal halten, 6-mal ausschnaufen. Und ich weiss jetzt, was in dieser Ruhe steckt. Und alle, die jetzt zuhören, wissen so. Also es stecken 2 Stütze stecken drin, ganz viel Arbeit und wirklich auch eine ganze Verwandlung. Und irgendwie so einen langen Weg und trotzdem sieht es so ein bisschen aus wie das Selbstverständlichste der Welt in dem Moment, wenn man ihr zuschaut. Und das finde ich wirklich das Faszinierendste daran, dass sie den grössten Moment in ihrem Leben, so ein Weltmeisterschaftsfinale oder EM-Finale oder Weltklasse Zürich, so klein kann machen. Nicht klein im Sinne von unwichtig, aber es ist nicht grösser als anders in ihrem Leben. Und in dem steckt irgendwie eine grosse Freiheit. Und es steckt auch irgendwie so die Idee drin, dass es, glaube ich, wirklich kein Weltuntergang wäre, wenn es mal nicht aufgeht. Also ich würde sagen, ihr Wohlergehen und ihr Selbstbild hängt eben nicht von einem Sieg ab. Und irgendwie, sie weiss, wer sie ist, auch ohne Sieg. Und in dem steckt halt eine grosse Freiheit und auch eine grosse Kraft.
Danke, Christoph.
Danke, Philipp.
Der Text von Christoph Gertsch über die Tasche Kambunji tun wir sehr gerne im Episodenbeschreibung verlinken. Das war sie, die aktuelle Folge von «Apropos». Produziert hat die Folge Valeria Mazzeo. Sie hat auch die Stellen vorgelesen. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.